Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der Partner der Morgenpiloten ist die Wohnungsbaugenossenschaft, der Bauverein der Elbgemeinden. Und wir finden weiterhin, dass wir keinen besseren Partner für den Start unserer Serie finden konnten, denn vom genossenschaftlichen Prinzip über das Ampelkonzept, über Prinzipien von Sharing und E-Mobility, der Bauverein macht wirklich vor, wie man als Unternehmen, aber wie man auch als Gemeinschaft hier auf dieser Planeten in die Zukunft gehen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, mich nachher mit Felix Ebeling hier zu unterhalten. Und heute geht es um was ganz Aktuelles, die energetische Quartiersentwicklung und den holistischen Ansatz, den der Bauverein da verfolgt. Ich freue mich sehr auf später in der Folge. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich gebe zu, ich bin sehr aufgeregt, weil es ist die zweite Folge der Morgenpiloten, meinem Zukunftspodcast. Das Beste kommt noch. Hier in Zusammenarbeit mit der Hamburger Morgenpost darf ich Ihnen ein gutes Gefühl und auch euch für die Zukunft vermitteln. Und ich bin besonders deswegen aufgeregt, weil heute mein zweiter Gast Christine Fratz ist. Hallo Christine.
Hallo.
Christine, wir kennen uns schon lange, uns verbindet eine Freundschaft und wir haben uns schon sehr viel unterhalten und deswegen wusste ich sehr schnell, als ich diesen Podcast geplant habe, dass du einer meiner ersten Gästinnen sein sollst. Wie siehst du das mit dieser Genderfizierung bei dem Wort Gast? Möchtest du eine Gästin oder möchtest du ein Gast sein?
Ich kann beides sein, aber ich finde das den Versuch mit der Genderfizierung, das ist ja ein großes kulturelles Experiment und wir sollten üben, finde ich.
Okay. Meine Gästin der zweiten Folge der Morgenpiloten ist also Christine Fratz, Zeitgeistforscherin. Was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich hören. Ich möchte Ihnen nur noch mal ganz grundsätzlich sagen, was ich mit den Morgenpiloten versuche. Und zwar gibt es im Moment einfach viel zu viele schlechte Nachrichten. Es gibt so ein graues Wabern, was die Zukunft angeht, die sehr konkrete Zukunft, aber auch irgendwie ein allgemeines Unsicherheitsgefühl. Ich bin aber der Meinung, dass es sich lohnt, weiterhin Optimist zu bleiben. Und deswegen werde ich Sie in diesem Podcast mit Informationen, und zwar substanziellen Informationen versorgen, in denen Sie wieder das Gefühl haben können, es ist schön, jeden Morgen aufzuwachen. Und Christine, vorneweg, Frage: Würdest du dich grundsätzlich, wenn das Glas vor dir steht und halb voll ist, ist es eher halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Und war das bei dir schon immer so?
Nein, dafür musste ich mich entscheiden.
Gibt es da einen speziellen Moment in deinem Leben, wo du weißt, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast, oder war das ein Prozess?
Das war ein Prozess. Ich habe nur irgendwann mal für mich begriffen, dass wenn ich das Leben nur als schön empfinde, wenn alles meinen Vorstellungen entspricht, dann sind die Momente einfach zu wenig.
Eine sehr bewusste Entscheidung also. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Thema Zeitgeistforschung auseinandersetzen, damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, was dein Forschungsgebiet ist. Denn du bist ja Wissenschaftlerin. Ist das ein Fachgebiet, für das es Institute und Lehrstühle gibt? Oder bist du da allein auf weiter Flur?
Also ich bin allein auf weiter Flur, aber es gibt viele geisteswissenschaftliche Ansätze, die mittlerweile in diese Richtung denken. Und wie das im Moment akademisch aussieht, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass in den 50er Jahren hat man versucht, dem Zeitgeist akademische Würde zu verleihen. Aber da wir es hier mit einem Geist zu tun haben, der diffus ist, unberechenbar und sich eben dadurch schwer berechnen oder in akademische wissenschaftliche Vorlagen einzwängen, ist die Zeitgeistforschung bislang akademisch suspekt geblieben.
Ja, dann wollen wir mal gucken, ob du uns suspekt bleibst als Forscherin in diesem Bereich. Ich finde ja an dem Wort Zeitgeist zum Beispiel toll, dass es ja ein international gebrauchtes Wort ist, dass wir, ja. In welchen Sprachen spricht man vom Zeitgeist?
Also soviel ich weiß, im Englischen oder im Amerikanischen, also sowohl in England als auch Amerika, gibt es Zeitgeist als sogenanntes Lehnwort. Die haben das übernommen. Aber ich arbeite auch gerne mit dem Geist der Zeit, oder wenn ich im Englischen unterwegs bin, sage ich auch gerne Spirit of Time, weil man gerade im Englischen mit dem Thema Spirit viel mehr sprachlich spielen kann als jetzt in Deutschland mit dem Thema Geist. Aber ich hatte auch mal einen Vortrag gehalten mit einem italienischen Simultanübersetzer und ich fragte ihn, wie er Zeitgeist übersetzen würde. Und er sagte Spirituali di Tempo. Und das ist eigentlich nochmal eine andere Schönheit, als nur Zeitgeist zu sagen.
Weil das noch mehr in die spirituelle Ebene das auch mit einzieht?
Es zeigt das Mystische dieses Phänomens mehr, ja.
Genau, denn wenn wir jetzt erstmal generell über das Wort Zeitgeist nachdenken, denken wir, was ist eigentlich gerade los? Ne?
Genau, so. Wir denken, es geht um Trends bei Zeitgeist und vor allen Dingen, wir denken auch sehr schnell an das, was wir nicht so gut finden in der gegenwärtigen Zeit und sagen, ah ja, sieht man wieder, der Zeitgeist ist schuld und Zeitgeist, letztens hat mir jemand gesagt, Zeitgeist ist das, wenn man auf seinem Platz sitzen bleibt und zuschaut, was passiert. Und das ist natürlich eine ganz merkwürdige Definition von dem, was wirklich dieser hochkreative Geist mit unserer Gesellschaft macht.
Ja, ich habe ja einen Fragenkatalog und das war ist ein Wunsch von mir schon immer gewesen, einen Fragenkatalog gemacht, der genau den Geist erstmal fliegen lassen soll und vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer in die Lage versetzen soll, dich noch besser kennenzulernen. Und ich gehe das jetzt einfach mal durch und dann steigen wir noch tiefer ein in das Thema Trendforschung, Zeitgeist und natürlich das Verhältnis zur Zukunft. Meine erste Frage an dich, was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort? Oh, ich habe keins.
Aber du bist der Sprache sehr zugeneigt.
Ja, wahrscheinlich habe ich da viele. Ich finde, Eiscreme ist ein schönes Wort.
Nehme ich sofort. Was ist das Wort, was du am wenigsten magst?
Pfropfen. Das ist so ein phonetischer Super-GAU.
In der Tat. Aber auch ein sehr schönes deutsches Wort. Was turnt dich kreativ, spirituell und emotional an?
Begegnung.
Und was machen diese Begegnungen aus?
Sie erweitern meinen Geist.
Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Alles ist erlaubt.
Unhold.
Schön. Welche Geräusche oder welches Geräusch liebst du?
Plätschern von Wasser.
Und welches Geräusch und welche Geräusche hast du?
Den Bohrer vom Zahnarzt.
Oh, sehr verständlich. Welchen Beruf außer dem eigenen würdest du gerne mal ausprobieren?
Floristin.
Welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall machen?
Also ich glaube sowas, wo man gut rechnen muss. Also ein Pilot wäre ich sicherlich
nicht. Okay, bitte steigen Sie sofort wieder aus, wenn Christine sagt, dringend. Ich bin heute Ihre Pilotin. Finde
ich
heute
nicht Glück. Ja, ich glaube auch, was ich überhaupt nicht gerne wäre, ist Diktatorin.
Das muss wahnsinnig anstrengend
Super
sein.
Super anstrengend, ja.
Man unterschätzt das.
Ja, ich denke mal maßlos, ja.
Gab es eigentlich mal eine Diktatorin? Ja, gab es auch, aber wir wollen da gar nicht hin. Wir wollen da gar nicht hindenken, die Armen.
Kleopatra?
Ja, also, jetzt kommt die Abwandlung meines Fragebogens für unseren Podcast. Was werden Menschen in 100 Jahren über uns sagen?
In 100 Jahren? Also, können wir die Frage auf 1000 Jahre hochbringen?
Ich glaube, wir sind ja heute bei dem Thema Vorstellungen nach außen zu schieben, nicht wahr? Bitte.
Also, ich glaube, in 1000 Jahren wird man sich denken, dass Plastik unser Gott war. Und dass wir ihm gehuldigt haben, ihm Tempel gebaut und sehr, sehr gläubig waren bei all dem, was man finden wird über uns.
Ich glaube, Greta Thunberg hofft, dass das schon in 10 Jahren so ist.
Aber man weiß ja, dass wir das industriell genutzt haben. Aber ich stelle mir manchmal vor, wenn man so in 1000 Jahren so Ausgrabungsstätten hätten und dann holst du da die Schleichtiere und die Barbiepuppen raus, man wird denken, dass das was mit rituellen Handlungen zu tun hatte.
Und was möchtest du Menschen in 1000 Jahren über uns sagen?
Wir waren stets bemüht, würde ich sagen.
Ach ja.
Wir hatten auch tolle Ideen und wir haben auch nur versucht, alles wieder in Balance zu bringen.
Wie ist dein Weg zur Zeitgeistforscherin gewesen? Was ist sozusagen dein Werdegang gewesen, dass du dich jetzt in dieser Wissenschaft gefunden hast?
Also ich glaube, so retrospektiv gesehen bin ich als Zeitgeistforscherin auf die Welt gekommen. Ich habe nur Jahrzehnte gebraucht, um es so zu nennen. Ich hatte wirklich schon immer ein ganz diffuses Gefühl, dass das nicht alles so sein muss, wie es einem gesagt wird. Und ich hatte so erste Risse in der Matrix, wenn ich so bei Lehrkörpern oder in der Nachbarschaft die Erwachsenen, wenn die mir immer gesagt haben, so und so hat das zu laufen. Und dann hat man herausgefunden, dass die hinter verschlossenen Türen alle das Gegenteil gemacht haben. Das fand ich schon ganz merkwürdig. Aber so die Initialzündung hatte ich dann so mit der frühen Teenagerzeit, wo ich eine Freundin hatte, wo die Mutter von dem Vater räumlich getrennt lebte und die hatte auf einmal einen 20 Jahre jüngeren Liebhaber. Und alle haben sich aufgeregt. Und wir wurden sogar auf der Straße angehalten und sie wurde von Nachbarn gefragt, dass es ihr jetzt ganz schlecht gehen müsste und ganz furchtbar. Und alle möglichen Leute haben auf sie projiziert, wie sie sich zu fühlen und zu verhalten hat. Aber keiner hat gesehen, dass es dieser Mutter noch nie besser in ihrem Leben ging. Diese Mutter hat geblüht, sie hat gesungen, sie hat getanzt. Ich war so gern bei ihr zu Hause, weil die Mutter hat auch nicht mehr geschimpft oder irgendwas. Sie war einfach nur glücklich. Und ich habe mich damals gewundert, warum das keiner sieht. Warum das jetzt so ein Affront, so ein Unglück, so ein großes Falsch ist, wo es ihr doch offensichtlich so gut geht. Und wenige Jahre später hatten dann die großen Hollywood-Diven Demi Moore und Sharon Stone sich auch jugendliche Liebhaber geleistet, Madonna dann sowieso. Und auf einmal hatten die Frauen, die am meisten gewettert haben, sich dann auch einen jugendlichen Liebhaber zugelegt. Und da wusste ich, irgendwas stimmt hier nicht.
Also, wir kennen uns gut genug, dass ich die Definition des Zeitgeists übernehmen darf. Und du darfst mich schelten, wenn ich es falsch sage. Zu dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, passt das ganz gut. Also, der Zeitgeist ist das temporäre Versprechen eines gelungenen Lebens.
Ja.
Dann fass doch einmal unter dieser Definition das, was du damals schon erlebt hast, unter und sag mir, wie ist das mit dem Zeitgeist da gewesen?
Ja, also ich denke, dass man sehr lange die Definition von einem gelingenden Leben war halt eine Ehe gesegnete monogame Zweierbeziehung. Das war zumindest das Ideal und dachte, wer das durchhält, der hat ein gelingendes Leben, der kommt im Himmel oder wie auch immer, bekommt Rente oder so. Also was das dafür, es gibt ja dann auch Belohnungen für dieses Versprechen. Und was dann passiert ist, dass man dann auf einmal merkt, dass man es nicht so ganz durchhält. Und ich meine, wir alle wissen, dass monogame Zweierbeziehungen, wenn man das jetzt auf 50 Jahre oder auch 30 Jahre versucht zu skalieren, dass dann die Teilnehmer oft doch Probleme damit bekommen. Und dann entsteht sozusagen so ein Riss in der Matrix, wie ich das nenne, dass die Ersten auf die Idee kommen, was wäre eigentlich, wenn? Was eigentlich wäre, wenn ich vielleicht mir dieses Erlebnis zugestehen würde? Oder was wäre, wenn ich diese Erfahrung mir zugestehen würde? Oder sie liegen nachts wach und werden sozusagen auch von der Sehnsucht gequält und können nicht mehr schlafen und müssen an irgendetwas denken und sehnen sich dann nach Erfüllung. Und dann machen das die Ersten. Und dann haben sie letztendlich etwas, was sie ausgeklammert haben im alten Versprechen, reintegriert, in diesem Fall der jugendliche Liebhaber. Und auf einmal merken sie, dass sie sich letztendlich als Person, als Mensch und als Individuum wieder vollständiger fühlen. Und wenn jetzt nicht nur eine Person diese Erfahrung macht, sondern mehrere diesen Weg aus diesem geschlossenen Versprechen machen, dann entsteht ein Sog, dann entsteht auch eine zunehmende Akzeptanz, dann entstehen daraus Trends und dann verändert sich die Gesellschaft danach.
Das ist jetzt schon etwas so, ich würde mal sagen, die Medium-Version der Zeitgeist-Definition, die du uns gerade gegeben hast. Ich bleibe noch so ein bisschen bei meiner Linie und will dich nochmal fragen. Also du hattest diese Ahnung, beziehungsweise hast du dich jetzt retrospektiv schon damals als Zeitgeistforscherin erlebt. Was war dann deine beruflichen Entscheidungen? Also zu welchen Entscheidungen hat das auf deiner, in Anführungsstrichen, und das sage ich jetzt nicht, weil es keine Karriere ist, sondern weil ich glaube, dass du über Karriere auch sehr speziell nachdenkst. Also was waren die Stufen auf deiner Berufsleiter?
Also ich habe dann ja erstmal Kulturwissenschaften studiert, weil ich wollte einfach begreifen, wie das Eigene und das Fremde funktioniert. Und ich bin wirklich da ausgebildet, in Papua-Neuguinea Kannibalen zu erforschen. Und das Tolle daran ist, dass man in so einem Studium wirklich lernt, dass es nichts bringt, dass man die eigenen Präferenzen, die eigenen Idealvorstellungen oder so, wie man glaubt, wie es sein müsste, das kannst du nicht zu einem Kannibalenvolk schleppen und sagen, was macht ihr hier eigentlich? Und du musst dann wirklich gucken, okay, warum tun sie das? Weshalb tun sie das? Hier passiert was, was gibt es zu verstehen? Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass man genau diese Sichtweise nicht nur auf das Fremde, sondern auch auf das Neue anwenden kann. Weil das Neue muss jetzt nicht Kannibalismus sein, aber das Neue kommt uns oft genauso schräg vor, wie wenn wir Kannibalisten bei ritualen Handlungen zuschauen würden. Und das hat mir dann geholfen, dass ich gesagt habe, okay, wie kann ich damit weitergehen? Und eigentlich wollte ich nach dem Studium Kulturattaché werden beim Auswärtigen Amt und habe mir so vorgestellt, dass ich mit Warlords aus der Sahelwüste mich unterhalten könnte, wie es vielleicht anders gehen könnte. Aber das Schicksal hat mir wahrscheinlich das erspart. Und ich bin dann in die Trendforschung gegangen und habe viele Jahre recherchiert, wie man neue Produkte zeitgeistmäßig inszenieren muss, damit sie dieses Versprechen für ein gelingendes Leben ausstrahlen und damit zum Kauf verführen. Das war dann sozusagen meine nächste Station.
Kann man sagen, der Zeitgeist ist das Benzin für die Autos, die dann der Trend sind?
Die Trends sind die Kinder vom Zeitgeist. Wir haben ja sowieso sehr stark individualistische Tendenzen in unserer Zeit schon länger. Und dann passieren durch diesen Zeitgeist des Individualisierung passieren perspektivische Auseinandersetzungen. Zum Beispiel mit dem Thema der individuellen Gesundheit. Und dann geht es nicht nur darum, dass ich irgendwie mehr Salat esse und das Fahrrad zur Arbeit nehme, sondern irgendwann stelle ich mir auch die Frage, muss ich bei der Arbeit eigentlich alles geben, dass mich das mental, emotional und physisch ungesund macht, was davor irgendwie noch als Selbstverständlichkeit geht. Und das geht dann weiter. Und dann überlegt man sich, wie kann ich eigentlich meine Kinder erziehen, dass die physisch, psychisch unversehrter in diese Welt gehen als noch Generationen vor mir. Und das nimmt dann so eine Eigendynamik. Und dann merken wir oft nicht, dass man die Kinder nicht mehr schlägt, jetzt nicht nur eine Gesetzesänderung ist, sondern ein Symptom aus einem Zeitgeist, der da sagt, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die wir als Individuum begreifen.
Also ich nehme das so wahr, dass der Zeitgeist subjektiv von den Menschen, die sich gerade in diesem Zeitgeist befinden, etwas sehr Festes und eine ziemlich starke Abgrenzung nach allem hat erstmal. Also empfinden Menschen oder empfindet eine Gesellschaft einen Zeitgeist als sehr gesetzt oder gibt es immer im Zeitgeist schon das Phänomen des Neuen?
Es gibt es immer und hat es auch immer gegeben. Wir neigen auch in der Retrospektive immer zu, die Vergangenheit als irgendwie so eine homogene Masse zu sehen, wo sich irgendwie alle einig waren. Das war überhaupt nicht so. Also auch wenn ich so höre, wir leben in einer Zeit des großen Umbruchs. Es gab kaum jemals eine Zeit, die nicht ein großer Umbruch war. Ich meine, man muss sich nur den Einsturz des Römischen Reiches vorstellen, was da irgendwie los war, was da an Glaubenssätzen über Bord gegangen sind. Aber ich habe in meiner Forschung festgestellt, es gibt vereinfacht gesagt zwei Phasen von Zeitgeist. Es gibt eine sogenannte Positionsmachtphase. Das ist das, was du sagst, wenn sich der Zeitgeist gesetzt hat, wenn man sagt, irgendwie die großen IT-Unternehmen im Silicon Valley bestimmen den Zeitgeist oder BlackRock bestimmt den Zeitgeist. Also immer, wenn es eine Konzentration von Macht gibt, dann nutzt sie natürlich auch ihre Macht, um uns eine Realität zu diktieren. Und das ist dann etablierter Zeitgeist. Das ist eine neue Form von Realität und die sagen, das ist es und mehr ist es nicht. Und für mich macht das keinen Unterschied, ob das jetzt das Silicon Valley oder die katholische Kirche das gemacht hat, weil dynamisch ist es das Gleiche. Nur das Problem ist, und das ist genau wie mit dem Gedanken, dass eine 50 Jahre anhaltende monogame Zweierbeziehung für ein gelingendes Leben irgendwann das Versprechen nicht mehr ganz geglaubt wird, ist es auch mit Machtkonzentrationen so. Weil wenn Silicon Valley sagt, das ist eure Realität, dann wird irgendeiner auch mal wieder nachts im Bett wachlegen und sagen, echt jetzt? Ist sie das? Ich weiß es nicht. Und dann fängt vielleicht diese Person an, in die Garage zu gehen oder in den Keller und fängt irgendwas an zu basteln und sagt sich, nee, da ist noch mehr. Und für mich ist das die Phase des ermächtigenden Zeitgeists. Und der ermächtigende Zeitgeist stellt immer wieder in Frage, was wir gerade für Realität halten. Und dann können wir sozusagen über den da wieder rausschlupfen. Und meine Forschung konzentriert sich auf den ermächtigen Zeitgeist, weil es gibt genug Forschung über den bestehenden.
Ja, wir kommen jetzt zur Werbung und zu unserem Partner, der Wohnungsbaugenossenschaft, der Bauverein der Elbgemeinden. Mittlerweile kann ich's. Felix, schön, dass du bei uns bist.
Moin Matthias, ich freue mich auch.
Ja, wir sprechen heute über ein, ich würde sagen, aus politischen Gründen sehr aktuelles Thema, nämlich der energetischen Quartiersentwicklung und über den holistischen Ansatz, den der Bauverein da verfolgt. Erzähl uns doch mal genau, was steckt da eigentlich dahinter?
Genau, du hast es gerade schon erwähnt, es sind eine Menge schwierige Worte nacheinander. Holistischer Ansatz erstmal, ganzheitlicher Ansatz. So, es geht nämlich grundsätzlich darum, dass wir, wenn wir unseren Bestand modernisieren, fit für die Zukunft machen quasi und energieeffizient einrichten, dass wir das nicht Haus für Haus machen. Ne? Früher hat man Häuser, ein Haus gedämmt, dann das nächste Haus gedämmt. Und wir haben jetzt hier auch bei uns im Hydream als Pilotprojekt das erste Mal das ganze Quartier zusammen angeschaut und haben geguckt, okay, wie können sich vielleicht auch Synergien ergeben? Was müssen wir machen, um CO2 einzusparen, um energieeffizientere Gebäude zu haben? Und dann haben wir tatsächlich das ganze Quartier angeschaut und haben dann einzelne Maßnahmen umgesetzt und sind damit am Ende, ich glaube, ganz gut gefahren eigentlich.
Du hast mir in der Vorbereitung einen Fachartikel dazu zugeschickt und da ist mir in Erinnerung geblieben, denken statt dämmen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Erklär uns doch mal ganz kurz. Also du hast es ja quasi schon erwähnt. Ihr schaut euch das Gesamtkonzept an. Und natürlich würde man jetzt als Laie denken, Hauptsache man, die Wohngebäude sind gerade vielleicht ältere, müssen einfach gedämmt werden, damit die Wärme, die innen erzeugt wird, plump nicht irgendwie entweicht. Aber es geht anscheinend noch schlauer.
Ganz genau. Also wir haben es gerade eben schon einmal gesagt, wir haben uns das ganze Quartier angeschaut hier im Hydream und man steht ja immer so ein bisschen vor der Herausforderung, gerade wir als Wohnungsbaugenossenschaft, die maßgeblich sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzt, dass man auch finanziell das Ganze verträglich gestaltet, weil man könnte natürlich jedes Haus dämmen, das wird dann sehr, sehr teuer und dann ist es nicht mehr ohne Mieterhöhung oder Nutzungsentgelterhöhung, wie es bei uns heißt, möglich. Von daher sollten die Maßnahmen auf der einen Seite ökologisch nachhaltig sein und auf der anderen Seite auch finanziell möglichst die Mitglieder wenig belasten. Und wir haben dann da ganz konkrete Maßnahmen umgesetzt. Einmal haben wir das Nahwärmenetz von insgesamt ungefähr 2,3 Kilometer Länge. Das haben wir komplett erneuert. Dann haben wir hier eine sogenannte Energiezentrale auch. Und Energiezentrale heißt in dem Fall, es ist ein Heizhaus, ein Blockheizkraftwerk. Und da stehen zwei Brennwertkessel drin. So eine Wärmepumpe ist ja auch momentan immer wieder in den Medien, hört man ja immer wieder. Auch eine Power-to-Heat-Anlage. Und die wandelt dann beispielsweise jetzt Strom in Wärme um. Und so können wir unsere ganzen 830 Wohnungen hier im Quartier aus dieser Energiezentrale selbst versorgen. Das heißt, da gehen natürlich im Vergleich zu Fernwärme auch wenig Leitungsverluste einfach. Und das Ganze haben wir dann so gestaltet, dass wir, wie gesagt, das ganze Quartier angeschaut haben und wir haben von diesen 830 Wohnungen am Ende nur 240 gedämmt und haben es trotzdem geschafft, diese Erwartung, also wir haben das dann Ganze dann auswerten lassen vielmehr und waren irgendwie 2014, im Vergleich zu 2014 sollte die Energieeinsparung bei ungefähr 13,55% landen bei fossiler Wärme. Wir haben es sogar geschafft, dass über 17% fossiler Wärme eingespart wird. Wir haben auch gleichzeitig mal die Kosten angeschaut und irgendwie hätten wir jedes Haus gedämmt, wären wir bei Kosten von jenseits der 20 Millionen gelandet. So sind hier 4,5 Millionen investiert worden und wie gesagt, dieses Ziel ist weit übertroffen worden. Und das gibt uns so ein bisschen das Gefühl, dass wir damit erfolgreich waren und wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir das so gemacht haben.
Großartig. Macht ihr das mit Partnern zusammen? Ist da irgendwie, seid ihr da mit der Stadt eng verbunden?
Genau, sind mit der Stadt verbunden, aber meistens holen wir uns tatsächlich einen Energiepartner mit an Bord, der das Ganze dann umsetzt. Ohne Namen zu nennen, sind das tatsächlich immer verschiedene Partner auch. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben jetzt hier in dem Quartier im Heidreben das Ganze, wie gesagt, so als Pilotprojekt umgesetzt. Aber die nächsten Projekte, die sind schon tatsächlich in Arbeit und in Planung. Und ganz wichtig daran ist immer, dass man nach individuellen Lösungen sucht. Also man kann auch nicht Quartier 1 dann genau bauen wie Quartier 2. Und dementsprechend holen wir uns dann auch immer wieder individuell die passendsten Partner an Bord.
Grandios. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, ich mag es sehr gerne, hier mit unserem Partner, der Baugenossenschaft, dem Bauverein der Elbgemeinden zu sprechen. Wirklich vorbildhaft, wie hier darüber nachgedacht wird, wie wir gemeinschaftlich in die Zukunft gucken können. Wenn Sie da draußen noch Interesse haben, sich weitere Informationen zum Bauverein der Elbgemeinden durchzulesen oder anzuschauen, dann gehen Sie doch einfach auf www.bve.de. Felix, da findet man alles, nicht wahr?
Das ist richtig. Da findet man, ich hoffe, alles und alles, was man wissen muss über uns. Und genau, gerne besuchen oder auch einfach nochmal nachfragen, wenn Interesse da ist.
Letzte kurze Frage, wie ist das eigentlich? Habt ihr lange Wartelisten, wenn man auch Genosse werden will?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage immer für Genossenschaften. Das kann ich dir pauschal so gar nicht sagen, weil es darauf ankommt, was für eine Art von Wohnung suchst du, wie groß, wie viel Geld möchtest du ausgeben, in welchem Quartier möchtest du leben. Es kann manchmal schnell gehen, das heißt wenige Monate. Es kann aber natürlich auch deutlich länger dauern, je nachdem, was du suchst.
Also, bei mir ist das Interesse geweckt. Ich hoffe, bei Ihnen da draußen auch, bei euch da draußen auch. Und wir machen weiter mit unserer Folge. Ende der Werbung. Wir entführen jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer zu ein paar Beispielen aus der Zeitgeistforschung, die ich kenne aus deinem Buch. Wie heißt dein Buch?
Das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt.
In diesem Buch stehen wundervolle Beispiele, zum Beispiel Kindergärten. Mhm. Erzähl uns doch mal, woran kann man bei den Kindergärten merken, wie sich der Zeitgeist wandelt?
Also man kann es vor allen Dingen von außen unheimlich gut an den Namen von Kindergärten sehen. Und zwar ist dieses Versprechen für ein gelungenes Leben, das wünschen wir ja nicht nur uns selbst, sondern in erster Linie wünschen das sich auch Eltern für ihre Kinder. Ich meine, was tun wir nicht alles, damit sie ein gelungenes Leben? Früher hat man sie zur Gottesfürchtigkeit erzogen und heute sagt man, dass sie weniger Zucker essen sollen. Also das, ne, das ist, aber der Wunsch ist der gleiche. Und Kindergärten, der Name von Kindergärten, die beinhalten das Versprechen für die Eltern von einem gelungenen Leben. Und zum Beispiel, ich bin ja in den 70er Jahren klein gewesen und mein Kindergarten hieß, glaube ich, Villa Kunterbunt. Und das war einfach eine Ansage, dass so jemand wie Pippi Langstrumpf und eigendynamisch und selbstständig und Autoritäten in Frage stellen und so. Das war ein bestimmtes Versprechen. Wenn mein Kind so mit dieser Attitude durchs Leben geht, dann könnte es gelingen. Wenn ich jetzt mir die heutigen Kindergärten angucke, die heißen Akademie zum Beispiel. Warum nennt man einen Kindergarten Akademie? Ich meine, das war eigentlich ein Begriff, der Erwachsenenbildung vorbehalten war. Und da ist schon angelegt dieser Leistungswunsch. Ne? Also in der Akademie kann man sich schon vorstellen, dass die Frühchinesisch haben im Kindergarten und vielleicht dann nochmal so ein Zirkusprojekt haben und dann nochmal in der Nachmittagsbetreuung nochmal Yoga machen und solche Sachen. Und das alles sind gegenwärtig Versprechen für ein gelingendes Leben, wenn man das als Kind alles mitnimmt. Und dann gibt es aber jetzt einen ersten Kindergarten in der Bay Area, um San Francisco, der nennt sich Awakening Intelligence. Und das ist dann nochmal der nächste Schritt. Also da ist es eigentlich, da kommen wir fast schon wieder ein bisschen näher an die Pippi Langstrumpf, aber Awakening Intelligence ist der Wunsch, dass das Leben bewusster, nachhaltiger, in einem anderen Kontext wahrgenommen wird. Und dann glauben wieder die nächste Elterngeneration, so wird das Leben gelingen. Und wir können uns, glaube ich, kaum ausmalen, wie die Kindergärten in 100 Jahren heißen.
Wundervoll. Ich liebe das, weil man, wenn man sich das überlegt, kann man wirklich durch die Welt laufen mit einer völlig neuen Sicht auf die Dinge. Du hast dazu auch einen Begriff, ne, wie man jeden Menschen dazu ermächtigen kann, sich mit dem Thema Zeitgeist auseinanderzusetzen, nicht wahr?
Du meinst die Entwicklungsgroßzügigkeit?
Ich dachte jetzt eher an die Spirit Maker.
Ach, an die Spirit Maker, das sind die Umsetzer, ja, genau. Also Spirit Maker, es gibt fast niemanden, der kein Spirit Maker-Potenzial hat. Das sind jetzt nicht nur Elon Musk und Konsorten, sondern jeder hat in der Familie einen Spirit Maker oder im Unternehmen oder im Freundeskreis oder bestenfalls wirklich sehr nah an sich heran. Das sind die Leute, die diese Risse in der Matrix wahrnehmen und sich dann überlegen, wie kriege ich diese Sehnsucht, für die da steht. Was kann ich sozusagen meiner Gesellschaft, meiner Welt Gutes tun? Wie kriege ich das sozusagen manifestiert? Und die schreiben dann ein Buch oder eine Netflix-Serie oder führen den Gesprächssonntag ein in der Familie oder irgendwie sowas. Das sind die, die intuitiv, intelligent diese Sachen umsetzen und der Welt tatsächlich nicht nur etwas Neues hinzufügen, sondern das, was sie braucht, um den nächsten kulturell-evolutionären Schritt zu machen.
Das Thema Kindergarten führt natürlich auch so ein bisschen zum übergeordneten roten Faden meines Podcasts, nämlich zum Thema der Zukunft. Und ja, wie verhält sich der Zeitgeist und die Zukunft miteinander? Du hast es jetzt immer schon wieder angedeutet, es ist eigentlich schon fast klar geworden, aber ich würde es gerne nochmal von dir hören. Wie können wir uns, die wir jetzt sozusagen unseren Zeitgeist vielleicht gleich noch mit dir gemeinsam nochmal näher anschauen, gegenüber der Zukunft verhalten? Verändert sich das? Ist die Zukunft, die Sicht auf die Zukunft auch abhängig vom jeweiligen Zeitgeist? Wie ist da das Verhältnis?
Also Zeitgeist und Zukunft führen natürlich die ganze Zeit einen Tanz auf. Aber ich sage immer, also auch wenn man sich mit Zeitgeistforschung beschäftigt, weiß man immer noch nicht, was die Zukunft bringt. Aber man bekommt eine Idee, wie man gute Zukunft machen könnte.
Das klingt super.
Das ist für mich der Unterschied.
Kannst du das mal konkretisieren?
Also Zukunft ist von wahnsinnig vielen Wechselwirkungen abhängig. Ich meine, ich kann jetzt einen ganz, ganz tollen Zeitgeist haben und dann passiert irgendwie etwas Unvorhergesehenes oder vielleicht auch vorgesehen, irgendeine Katastrophe und die dreht letztendlich diese Strömung wieder um. Mit guter Zukunft machen meine ich, dass wenn man sich mit Zeitgeist beschäftigt, dann kommt man an die kollektive Sehnsucht heran. Und die kollektive Sehnsucht erzählt uns, nicht was kommen soll, sondern was wir eigentlich möchten, was als nächstes kommt. Also wenn wir jetzt Kinder haben, die in einem Akademiekindergarten sind und gleichzeitig aber die Zahlen hochgehen von Kindern, die Depressionen haben, dann können Leute sagen, was stimmt mit den Kindern nicht, ist doch alles super, ist doch alles toll, aber andere sagen dann, ja, aber vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie justieren müssen, ob da irgendwas in Schieflage geraten ist. Und dann überlegst du dir nicht, was die Zukunft bringt, sondern du überlegst, was kann ich dafür tun, um dieses Problem auseinanderzubringen. Also ich kann mal ein Beispiel von meinen Erziehungssachen, ich glaube, das steht auch in dem Buch, also als meine Tochter sehr klein war, da hatte ich sie in so einem Kindergarten mit ganz viel Programm und ich dachte, das ist der direkte Weg zum gelingenden Leben, obwohl mir die Dynamiken bewusst sind. Und wenn ich sie dann abgeholt habe und nach Hause gebracht habe, da hat sie sich sofort bis zum nächsten Programmpunkt den Schlafanzug angezogen. Und ich habe gesagt, nee Mäuschen, wir haben jetzt noch was vor, dein Leben soll doch gelingen, das ist doch alles super. Und es muss für sie eine gefühlte Ewigkeit gewesen sein, bis ich begriffen habe, sie hat mir damit klargemacht, Schluss, Ende aus, Feierabend, mir reicht, du kannst dein gelingendes Leben selber führen. Meine Sehnsucht ist eine andere. Und ich habe das dann umgestellt und natürlich kriegte ich dann gleich den sozialen Druck von draußen, so ungefähr wie ihr geht nach Hause. Ne? Und das ist die Kunst, dass man wirklich nicht guckt, es müsste so sein und wenn es alle machen, dann wird das so, sondern du guckst wirklich auf deine Mitmenschen und schaust, wie könnt ihr mir davon erzählen, was wir als nächstes brauchen und nicht, was wir als nächstes müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Ansatz, Gesellschaft zu sehen und auch Zukunft zu gestalten.
Vor allen Dingen, weil es so proaktiv ist. Ich nehme unsere Gesellschaft oder vielleicht auch im Moment den Zeitgeist als sehr angstgetrieben wahr. Wie verhält sich das Thema Angst mit dem Thema Zeitgeist?
Ich glaube, auch das war nie anders. Weil man darf nicht vergessen, dass Positionsmacht, also jede Art von Machtkonzentration, sich eigentlich nur über Angst erhalten kann, weil sonst hören wir auf, an sie zu glauben. Und sie erhält sich über Ideale und Anti-Ideale. Und das hat immer etwas mit Angst zu tun, dabei zu sein, nicht dabei zu sein, anerkannt zu sein, dazuzugehören, zu den Gewinnern, zu den Verlierern zu gehören. Und das hängt immer von dem jeweiligen System ab. Und das System versucht sich natürlich zu erhalten. Darum gehört Angst immer dazu. Das kann man nicht wegdiskutieren, weil sonst kann niemand Macht aufbauen.
Das verstehe ich auf der einen Seite, aber was können wir unseren Hörerinnen und Hörern dann mitgeben? Weil, ne, also wir haben alle unsere Ängste, mal werden sie größer, mal werden sie geschürt von irgendwelchen, die auch gerade in der Macht sind, die Ängste schüren zu können, mal sind sie ganz konkret. Aber was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, durch die Perspektive auf den Zeitgeist, damit anders umzugehen und vielleicht diesen konstruktiven Schritt, von dem wir ja vorher gesprochen haben oder den du uns vorher erzählt hast, quasi mehr zu sich zu nehmen, um wieder mehr Macht über das eigene Erleben zu haben?
Das ist gar nicht so einfach. Das hat mit einer großen Gelassenheit zu tun und auch mit einer großen Entwicklungsgroßzügigkeit. Und die hängt natürlich damit zusammen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, Dinge, die mir auch Angst machen, wie die Energiekosten, die explodieren. Also die ersten Leute haben jetzt ihre neuen Strom- und Gasabschläge auf dem Tisch. Ich meine, das hätte man sich jetzt im Frühjahr auch nicht in den kühnsten Träumen vorstellen können, dass das kommt. Dann die Angst vor Corona, die Angst vor Inflation. Durch die Energiepreise werden die Lebensmittelpreise teurer. Ich meine, da kommen wirklich irrsinnige Sachen auf uns zu. Und da stehe ich auch nicht ruhig da und sag, ach ja, wird schon. Aber auf der anderen Seite sagt dann eine Stimme in mir, und es wird doch. Weil es wird immer. Und ich glaube, das ist so ein Vertrauen, wenn man sich auch historisch mit Zeitgeistdynamiken auseinandersetzt. Es wurde uns schon so oft der Untergang prophezeit. So oft. Es ist kaum zählbar. Also an was wir alle schon hätten untergehen müssen. Und wir sind immer noch da. Und ich habe auch Angst, aber ich habe Vertrauen in die enorme Kreativität von Menschen, die es immer wieder schafft, Balancen herzustellen. Und das ist dann das, was meine Angst dämpft, weil ich Vertrauen in den Prozess der Ermächtigung habe.
Wie nennst du es? Ermächtigungs...
Entwicklungsgroßzügigkeit. Entwicklungsgroßzügigkeit. Also es gibt so zwei Arten, auf die Welt zu gucken. Du nimmst das Ergebnis, hast davon eine Momentaufnahme und sagst, wenn das sich linear so weiterentwickelt, das wird ganz schrecklich. Ne? Haben wir genug Anlass zu, hatten wir aber auch immer in der Menschheitsgeschichte. Und Entwicklungsgroßzügigkeit ist mehr so ein sehr mütterlicher Blick auf die Welt. Du siehst, ja, es könnte jetzt gerade ziemlich knifflig werden, aber mal gucken, was wir draus machen. Und vielleicht geht's danach besser weiter. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn du wieder zurück zu den Kindern, wenn du ein Kind hast, was ständig schlechte Noten mit nach Hause bringt, dann noch vom Fahrrad fällt, sich irgendwie das Knie aufschlägt und sein Zimmer nicht aufräumt, dann könntest du sagen, das wird nie was. Was soll aus dem Kind werden? Aber du kannst doch insgeheim sagen, wir begleiten das, wir unterstützen das, wir sind dafür da, wir gucken, wo es Hilfe braucht, wir gucken, wo es vielleicht Unterstützung braucht, und es wird schon. Und es wird schon. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir als Menschen, jeder von uns individuell Entwicklung macht, die nicht wie eine Rakete abschießen, sondern wir haben Rückschläge, wir haben Probleme, wir müssen uns denen stellen, wir haben Wachstumsaufgaben, wir haben Traumata und all das. Wir sind auch individuell die ganze Zeit damit beschäftigt, uns wieder in Balance zu bringen. Und wir machen ja Kultur. Wir sind ja diejenigen, die Kultur machen. Also warum soll sich Kultur kollektiv nicht genauso verhalten, wie wir eigentlich biografisch jeder von uns das auch tut. Und irgendwie geht's weiter.
Das ist sehr optimistisch und sehr positiv. Vielleicht so zum Abschluss unseres Gespräches noch, was sind gerade Dinge, die du in deiner Forschung gerade wahrnimmst, die dich überraschen, die wir vielleicht auch nochmal teilen können, wo du sagst, da sind Entwicklungen irgendwo schon vorgesehen, die wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und dann generell, was sind noch so Anekdoten, wo es dich mal überrascht hat, wie sich der Zeitgeist verändert hat und dazu geführt hat, wo wir jetzt stehen?
Also was ich ein ganz spannendes Feld finde, was finde ich für die gesamtgesellschaftliche Veränderung und auch für wirtschaftliche Veränderung für mich unterschätzt wird, ist im Moment, wie Liebesbeziehungen entstehen. da hat sich unheimlich viel verändert. Und da ist also unheimlich viel im Werden. Es ist natürlich ganz stark durch die Frauenbewegung getriggert, dass sich da sehr viel verändert hat. Aber ich finde, es gibt zwischen Männern und Frauen im Moment so wirklich so eine zeitgeistliche Aufforderung, sich neu zu begegnen. Und das bringt sehr viele Probleme mit sich. Und sehr viele Leute, die sich dagegen wehren, Leute, die das irgendwie feiern. Dann gibt es wieder die Bedenkenträger, die sagen, Sitten- und Moralverfall, die Familie geht kaputt und so weiter. Aber bei genauer Betrachtung habe ich das Gefühl, hier steigt gerade ein Phönix aus der Asche.
Kannst du das mal konkretisieren?
Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Überschrift gelesen in einem englischen Underground-Magazin, What is the future of heterosexuality? Also was ist die Zukunft von Heterosexualität? Und man muss sich mal überlegen, wie viel Zeitgeistarbeit braucht man, um diese Frage zu stellen? Ich meine, die war gesetzt. Das war, also das ist etwas, worüber man nicht nachdenkt, ob Heterosexualität stattfindet oder nicht. Und ich habe den Artikel gelesen und es war hochinteressant, dass da drin stand, dass viele Frauen sich nicht überlegen nur, oh, ich hätte gerne eine Liebesbeziehung zu einem Mann, sondern sich auch überlegen, ist das klug von mir, eine einzugehen, weil kann ich mich dann entfalten? Kann ich sein, wer ich bin? Wie ist das mit der Familienplanung? Sitze ich dann auf den Kindern fest? Sitze dann irgendwann mal ohne Geld da? Sondern es wird wirklich eine heterosexuelle Paarbeziehung im Moment unter dem Aspekt beleuchtet, könnte sie mir zu einem nicht gelingenden Leben verhelfen. Und ist nicht mehr automatisch der Gedanke, dann ist mein Leben gelungen. Und das war das ewig. Hollywood-Märchen, alle haben dafür gesorgt, dass wir dachten, eine heterosexuelle Paarbeziehung ist der direkte Weg in ein gelingendes Leben. Und im Moment durch die Psychologisierung, durch solche Ideen wie toxische Beziehungen oder toxische Maskulinität und so weiter, wird es perspektivisch neu bearbeitet und die Frauen stellen sich die Frage, führt das für mich eigentlich zu einem gelingenden Leben?
Da fühle ich mich natürlich als Mann sofort angesprochen,
ja,
und vermute auch, dass wir Männer jetzt einfach unsere Aufgaben zu machen haben, um einfach auch den Frauen vielleicht wieder interessante und andere Partner sein zu können, um auch ganz andere Aspekte in Beziehungen wieder lebendig zu machen. Was denkst du denn in dem Bezug, über den du gerade gesprochen hast, dann über die Männer? Was ist, sind die Männer da das große Thema oder?
Nein, die Männer leben in dem Schatten von vergangenen Zeitgeistern. Die Männer sind nicht das, also würde
die
ich.
Die haben das Problem.
Die haben das Problem, aber sie sind nicht das Problem. Auch die Idee von Männlichkeit ist ja auch mal ein Konstrukt gewesen, was vielleicht irgendwann mal förderlich war für gesellschaftliche Evolution, aber natürlich unglaublich viel dazu beigetragen hat, um Positionsmacht zu zementieren. Also auch sie wurden dazu instrumentalisiert, Machtstrukturen zu erhalten. Und ich finde, deshalb ist eben so eine spannende Zeit und auch für die Frauen, ich glaube, die haben auch noch unterschwellige Erwartungen an solche Machtstrukturen. Und ich glaube, da ist jetzt gerade so richtig viel Zeitgeistarbeit angesagt, da eine Neubegegnung zu finden, um diese Idee, dass in der Gemeinsamkeit das Leben gelingt, perspektivisch neu zu definieren. Und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit für beide Geschlechter.
Hast du schon ein paar konkrete Ideen?
Also ich denke, dass die Ideen mitgeliefert werden. Also allein der Wunsch, dass man eine höhere emotionale, mentale Gesundheit hat, führt schon zu einer anderen Auseinandersetzung in den Partnerschaften. Und zwar auf beiden Seiten. Also ich glaube, auf beiden Seiten gibt es eine Weigerung, sich falsch zu fühlen, nur damit der andere klarkommt. Und das ist schon ein Riesenschritt, in die Auseinandersetzung zu gehen. Und dass man sich gemeinsam mehr als wirklich Wachstumspartner, als Inspirationspartner, als gegenseitige Talentmanager sieht, als dass man sagt, okay, ich bin der Mann und du bist die Frau. Und beide stehen dann am Ende dann mit dem Thema, dass sie nachts nicht schlafen können, weil irgendeine Sehnsucht sie irgendwo hintreibt.
Ja, ich habe gerade gehört, dass eine der größten Umbrüche der nächsten Epoche sein wird, dass wir Menschen feststellen, dass unsere Persönlichkeit gar nicht so in Stein gemeißelt ist, wie sie ist, sondern dass wir wahrscheinlich in der nächsten Zeitgeist-Epoche alle anfangen werden zu sehen, wie differenziert und facettenreich wir selber als Persönlichkeit sind. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Frauen haben da großartig vorgelegt in den letzten Jahrzehnten.
Es geht. Also da, sie sind ja epigenetisch auch immer so ein bisschen tief gestapelt, ne? Also ich glaube, sich in dem Facettenreichtum wahrzunehmen, ist für beide eine große Herausforderung, weil beide eine ziemliche Reduktion von Facettenreichtum erlebt haben. Und zwar auch unterschiedlich ausgeprägt, aber eine Reduktion ist es für beide auf jeden Fall gewesen.
Ja.
Aber ich kann da auf jeden Fall mitgehen. Aber was ich meine, was dieser unterschätzte Impact ist, wenn sich diese diese Begegnungs- und Lebensqualität, die Paare miteinander verändern, dann verändert das nicht nur, wie die Kindergärten in Zukunft heißen, sondern es verändert eben auch, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, wie wir Freizeit gestalten. Das verändert alles mit und es wird oft unterschätzt, dass die Bewegungen, die in dieser kleinen gesellschaftlichen Zellen am Beginn sind, am Ende unsere ganze Gesellschaft verändern.
Ja. Dazu gehört für mich das Phänomen der Selbstfürsorge. Also quasi, das ist ja auch eindeutig ein Wort, was immer häufiger auftaucht und was ja quasi der Januskopf oder die bessere Seite des Burnouts und dem Stress zu erliegen, dem kann man die Selbstfürsorge entgegenhalten. Ja, ich finde, wir sind an einem Punkt, wo wir uns doch mit all dem, was du uns mitgeteilt hast, sehr ermächtigt fühlen können, dass wir mit positiven Gedanken und vor allen Dingen auch mit den richtigen Instrumenten gut in die Zukunft kommen. Was ist für dich im Moment das, was dich begeistert und was dir jeden Morgen das Aufwachen erleichtert?
Also ganz ehrlich, ist es, wenn ich die kleinen Kinder sehe. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich, dass wenn die 20, 25, 30 sind, die werden Ideen haben, die wir uns jetzt einfach noch nicht vorstellen können. Und sie werden gut sein.
Vielen Dank für deinen Besuch, Christine. Es war wie immer sehr inspirierend. Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen können. Hier bei Die Morgenpiloten. Christine Fratz ist eindeutig eine Morgenpilotin, die uns zeigt, das Beste kommt noch. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.